GIS Radio, der Geo-IT-Podcast. Immer hintergründig, immer aktuell. Mit Beiträgen, Reportagen und Interviews.
Ja, herzlich willkommen bei einem neuen GeoIT-Podcast des Fachmagazins GIS Business. Wir sind heute hier in Augsburg beim mobilen GIS-Forum. Mir gegenüber sitzt Benjamin Rödiger vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo, Herr Rödiger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie hatten gestern referiert zum Thema der Mikrosatelliten. Gestern war ja auch der versuchte Start der Starship-Rakete. Hier reden wir vom ganz großen Elon Musk mit den Träumereien, mit den Visionen, ins Weltall zu kommen. Die größte Rakete, die je gebaut wurde. Auf der anderen Seite haben Sie gestern referiert zum Thema Mikrosatelliten. Wo ist der Link? Was sind die Unterschiede? Können Sie das vielleicht kurz erklären?
Ja, ich würde vielleicht als erstes mal mit den Gemeinsamkeiten anfangen. Die Gemeinsamkeiten sind, und das ist genau das, was wir gestern gesehen haben, auch SpaceX hat ja hinterher gesagt, ja, die Rakete ist explodiert, aber für uns war es trotzdem ein Erfolg. Und das ist so das vergleichbar mit den Mikrosatelliten, mit den kleinen Satelliten, über die ich gestern gesprochen habe. Das ist dieser neue New Space Ansatz, das ist das neue große Wort im Gegensatz zu der klassischen Raumfahrt, dass eben auch Fehlschläge erlaubt sind, dass auch mal was schief gehen kann. Der Unterschied ist natürlich ganz klar die Größe. Wir haben es zum Ziel, beziehungsweise die Mikrosatelliten mit sogenannten CubeSats, die haben ungefähr die Größe einer Schuhschachtel, dass man auf sehr kleinem Raum Technologien einfach, schnell und kostengünstig ins All bringen kann. Der große Vorteil ist hier der Kostenfaktor, weil jedes Gramm, jedes Kilo, das man ins All schießt, kostet sehr viel Geld. Und je mehr Gewicht man ins All schießen will, umso teurer wird es. Und das ist dann der große Vorteil an diesen kleinen Satelliten, weil die sehr leicht sind, wenig Platz in der Rakete wegnehmen und man so sehr einfach Technologie ins All bringen kann.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Scheitern gehört in diesem Umfeld auch zum eigentlichen Denken und sollte bei uns auch viel stärker verankert sein?
Absolut. In der klassischen Raumfahrt gibt es so eine Nulltoleranz. Das heißt, alles, was ins All geschossen wird, muss funktionieren. Es ist damit einhergehen natürlich sehr lange Qualifikationszeiten, sehr lange Entwicklungszeiten, bis man sich irgendwann hundertprozentig sicher ist, dass es auf jeden Fall im All funktioniert. Und mit diesem New Space Move, mit dieser neuen Generation, geht man eher dazu hin, dass man sagt, okay, wir bauen das im Labor zusammen, wir wissen, dass es funktioniert und wir schauen einfach mal, ob es im All auch funktioniert. Das heißt, wir orientieren uns auch nicht an klassischen Standards, die wir dann 1:1 einhalten, sondern sagen einfach, wir testen es so weit, dass es für uns passt, dass wir wissen oder uns relativ sicher sind, dass es im All funktioniert und schauen dann, was hinterher bei rumkommt. Und das ist eben auch ein Vorteil dieser im Vergleich sehr kostengünstigen Alternative, dass man auch mal sagen kann, hey, wir wollen eine bestimmte Fähigkeit ins Weltall bringen und wenn dann mal ein System ausfällt, dann kann man relativ einfach einen weiteren kleinen Satelliten hinterher schicken, was dann nicht viel kostet, um eben diesen Ausfall dann hinterher zu kompensieren.
Auf die Kostenseite kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorab die Frage, Sie sprachen gestern in Ihrem Vortrag von der Revolution der Laserkommunikation über Mikrosatelliten. Was ist denn das Revolutionäre daran? Können Sie das vielleicht mal kurz zusammenfassen?
Das Revolutionäre, der größte Vorteil an der Laserkommunikation ist ganz klar die höheren Datenraten. Wenn wir uns zum Beispiel mit dem Internet vergleichen, in der Weitverkehrstechnik ersetzt man überall die Kupferkabel momentan durch Glasfaserkabel, weil wir dadurch viel mehr Daten in viel kürzerer Zeit übertragen können. Wir machen im Endeffekt dasselbe, wir lassen nur das Kabel weg. Das heißt, anstatt mit klassischen Funkwellen, Radiowellen, übertragen wir Daten mit einem Laserstrahl. Wenn man jetzt Systeme vergleicht, die ungefähr eine ähnliche Baugröße haben wie unser System. Wir reden von einer Datenrate von 100 Mbit. Das ist so das, was man heutzutage im Haushalt hat mit Glasfaser. Und da sind wir ungefähr bei einem Faktor 10 bis 100, teilweise darüber hinaus, was mit konventionellen Systemen möglich ist. Das ist so der große Vorteil oder der offensichtliche Vorteil in der Laserkommunikation, gerade auf CubeSats. Und mit unseren Systemen ermöglichen wir es, dass wir diese Vorteile auch auf sehr kleinen Satelliten eben auf den CubeSats nutzen können. Zusätzlich zu der hohen Datenrate hat die Laserkommunikation weitere Vorteile. Ein großer Vorteil ist, wenn wir jetzt ins Weltall schauen, viele haben schon mal davon gehört, dass sehr viel um uns herum fliegt. Das sind viele Satelliten, wo Fähigkeiten auch auf mehrere Satelliten verteilt werden. Das heißt, wir haben Konstellationen aus Dutzenden, Hunderten Satelliten und die wollen auch miteinander sprechen. Die wollen irgendwie miteinander kommunizieren. Mit klassischem Funk muss man jeden einzelnen Kanal einzeln auswählen, muss Regularien einhalten von der Bundesnetzagentur zum Beispiel. Und mit Laserlicht gibt es keine Störungen untereinander. Das heißt, man kann frei miteinander kommunizieren. Und das ist so der zweite Vorteil der Laserkommunikation. Und der dritte ist die Sicherheit. Weil dadurch, dass die Strahlkeulen sehr, sehr schmal sind, kann man es fast nicht abhören. Man müsste also wirklich direkt in dem Laserstrahl drinstehen, wenn man es überhaupt abhören will. Und natürlich die Technologie ist eine ganz andere wie bei einer Funktechnik, wo man große Gebiete ausleuchtet. Und deswegen ist da auch für die Datensicherheit, gerade jetzt in der heutigen Lage, wird das auch immer mehr ein Thema. Man hört immer mehr von Angriffen, auch auf Dateninfrastruktur. Und das ist dann der dritte große Vorteil von der Laserkommunikation an der Stelle.
Wenn wir von diesen Mikrosatelliten nochmal speziell ausgehen, was sind denn die Einsatzgebiete heute und was sind die Einsatzgebiete, die vielleicht morgen und übermorgen denkbar sind?
Heute werden Mikrosatelliten hauptsächlich im erdnahen Orbit eingesetzt. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Man kann fast alles, was man in der klassischen Raumfahrt bereits gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, kann man durch Mikrosatelliten ersetzen. Das geht von Erdbeobachtung über Sensorik. Kommunikation ist ein großes Thema, dass man die Welt vernetzt, Daten über weite Strecken übertragen kann. Es gibt auch bereits erste Missionen, die darüber hinausgehen, die beispielsweise zum Mond oder sogar noch weiter gehen, beispielsweise zu Asteroiden. Das sind aber bis jetzt noch Exoten, aber auch da für den sogenannten Deep Space Ansatz, also weit ins Sonnensystem hinein oder darüber hinaus, gibt es Bestrebungen, CubeSats, Mikrosatelliten einzusetzen, obwohl dort die Anforderungen ungleich höher sind als im erdnahen Orbit.
Wenn wir zurückkommen auf das Thema der Wirtschaftlichkeit, Satelliten oder Weltraumforschung ist teuer, das steht außer Frage, das wird auch bei Mikrosatelliten so sein. Wie wird es finanziert? Die werden jetzt als DLR dieses Thema nicht alleine angehen, wer sind Partner? Wie ist die Wirtschaftlichkeit sichergestellt heute und auch in Zukunft?
Momentan ist es so, dass der Hauptanteil an CubeSats und an Mikrosatelliten zur einen Hälfte aus dem universitären Bereich immer noch kommt und zur anderen Hälfte aus Startups. Die klassischen Space Entities, die NASA, ESA und auch das DLR sind da noch so ein bisschen hinten dran, das zu entwickeln. Wir selbst sind kein klassisches Raumfahrtinstitut. In dem Institut für Kommunikation und Navigation konzentrieren wir uns auf die Laserkommunikation. Und so haben wir einen starken Partner, der die Expertise in dem CubeSat, in dem Mikrosatellitenbereich mitbringt und wir uns auf unsere Kernexpertise, unsere Nutzlasten konzentrieren können. Die Frage der Finanzierung ist bei uns vielfältig. Beispielsweise das Terminal, das ich gestern gezeigt habe, unter dem Projekt OSIRIS for CubeSat, ist das weltweit kleinste Laserkommunikationsterminal. Dort hatten wir einen starken Industrialisierungspartner mit der Firma TESAT Spacecom, ein Tochterunternehmen von Airbus. Dort war es so, dass wir einen Lizenzvertrag mit TESAT geschlossen haben. Die haben die Entwicklung dieses Terminals gezahlt, komplett, und dürfen dafür das Terminal als Produkt unter dem Namen CubeLCT verkaufen. Wir als DLR dürfen natürlich kein Produkt herstellen, weil wir ein eingetragener Verein sind, Non-Profit. Und deswegen brauchen wir immer einen starken Partner, entweder aus der Industrie oder aus anderen Bereichen. Andere Projekte sind grundfinanziert, die dann im Interesse des Bundes sind, die aus Steuergeldern finanziert sind oder auch gerade bei der Laserkommunikation. Ich habe die Sicherheit in der Datenübertragung angesprochen. Das Militär zum Beispiel hat ein großes Interesse daran, sichere Kommunikation aufzubauen. Und da sind natürlich auch Förderungen da, die beispielsweise direkt aus dem Verteidigungsministerium kommen. Und so setzt sich das bei uns immer so ein bisschen nach dem Projekt und nach dem Anwendungsfall zusammen, wo die Gelder herkommen. In dem großen Bild kommt die Finanzierung hauptsächlich durch private Unternehmen, durch Startups, weil da genau der Markt dahinter ist und das finanzielle Interesse auch.
Abschließend noch die Frage zu den kommenden Meilensteinen. Was ist konkret geplant mit den Mikrosatelliten in Kombination mit der Laserkommunikation? Wo geht die Reise hin und was ist absehbar?
Für uns ist der nächste Schritt erstmal die Erschließung auch im Intersatellitenbereich. Wir haben angefangen mit der Datenübertragung vom Satelliten zum Boden. Jetzt wollen wir auch Satelliten miteinander verbinden. Das heißt, dass wir die optische Übertragung, die auf größeren Satelliten, wie es die TESAT bereits seit, man muss sagen, Jahrzehnten im Großen macht, das wollen wir jetzt auf den kleinen Bereich bringen, dass wir auch CubeSats miteinander verbinden können. Ein weiterer Bereich, ein sehr technischer Bereich, ist die Quantenschlüsselverteilung. Quantenkryptographie wird immer mehr ein Thema. Geht auch in die gleiche Richtung der Sicherheit, dass man die Daten absolut sicher verschlüsseln kann. Da arbeiten wir mit einigen Projekten daran, dies auch im Satellitenbereich für die globale Vernetzung dort zu gewährleisten. Und zukünftig werden wir weitere Technologien erproben, die die Datenraten und die Sicherheit in der Kommunikation weiter erhöhen können. Erstmal alles im erdnahen Orbit, aber visionär wollen wir auch in den Bereich der interplanetaren Kommunikation, das heißt optische Datenübertragung von der Erde bzw. von dem erdnahen Orbit zum Mond und darüber hinaus Mars und wer weiß, was da noch alles möglich ist.
Ja, wir kommen zurück zur Erde und damit endet unsere Kommunikation. Herzlichen Dank, Herr Rödiger. Das war ein neuer Podcast des Fachmagazins GIS Business, GIS Radio hier in Augsburg. Mein Name ist Andreas Eicher. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Bye, bye.